Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Spaß am Hören habt, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Podcast und folgt uns auch auf den sozialen Medien. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Mein heutiger Gast, der liebe Andreas Kustner, seinerseits bei Bacardi angestellt, verantwortlich unter anderem für den Bereich Whisky. Und ja, Andy, schön, dass du da bist.
Hi Tino, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend.
Ja, sehr gerne. Andy, ich würde dich ganz kurz bitten, stell dich mal auch mal vor, wer bist du, was machst du so und warum bist du heute eigentlich hier?
Ich bin Andreas. Ich bin für die Single Malts von Bacardi zuständig in Deutschland und ich rede gerne über Schnaps und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich heute da bin. Vielleicht finden wir aber noch ein paar andere Themen, wir haben schon kurz was angerissen. freut mich auf jeden Fall, danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, ich freue mich super, dass du da bist. Es ist wirklich toll und ich glaube, wir haben ein bisschen Gesprächsstoff dabei, ja, definitiv. Wird nicht langweilig. Cool, dann würde ich sagen, wir starten auch direkt in die erste Frage rein. Und da würde ich gerne auch ein bisschen so auf dich als Person eingehen. Also du bist natürlich eine Person, aber auf dich an sich natürlich eingehen. Und wenn mich meine Recherche nicht ganz täuscht, wie du es gerade schon gesagt hast, bist du bei Bacardi Deutschland angestellt und bist im Segment Whiskys zuständig. Und man könnte so sagen, du lebst den Traum. Du hast super tolle Whiskys und ja.
Genau, ich bin seit im Juli sind es, glaube ich, jetzt schon 3 Jahre. Malt Ambassador nennt sich das für Bacardi Deutschland, also für das John Dewars & Sons Single Malt Portfolio. Das ist in der Reihenfolge der Wichtigkeit Aberfeldy, Craig Ellachie, Roy Bruckler, The Deveron, was McDuff ist, und Aldsmoor, was so ein bisschen so eine Sonderstellung hat. Wer Fragen zu Dewars hat, kann mich die, wenn er mich sieht, immer gerne fragen. Ich bin offiziell nicht für Dewars zuständig, aber wenn Fragen aufkommen, landen sie trotzdem immer bei mir.
Okay.
Das sind bei uns 2 Abteilungen tatsächlich. Die Malts von Dewars und die Dewars-Sparte für den Blended Scotch sind 2 verschiedene unterschiedliche Dinge, obwohl es eine Firma ist. Das ist ein bisschen kurios, muss man als Außenstehender auch nicht verstehen. Ist für uns intern immer ein bisschen witzig. Vor allem, wie gesagt, wenn Fragen zum Produkt aufkommen, landen sie früher oder später sowieso bei mir auf dem Tisch.
Okay, cool. Und wenn ich fragen darf, was machst du dann so den ganzen Tag? Ist es eigentlich nur gut aussehen und Whisky trinken oder gibt es da noch mehr?
In dem Fall ist es, glaube ich, nur Whisky trinken. Es ist wahrscheinlich einer der schönsten und schlimmsten Jobs der Welt gleichzeitig. Und das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ich meine, am Ende des Tages arbeiten wir in einem Spaß-Luxus-Segment. Ich darf den ganzen Tag über eine der schönsten Sachen der Welt reden und das ist Schnaps. Aber es ist extrem vielseitig, was es oft natürlich auch mit der Reiserei auch sehr anstrengend macht. Und das ist nicht Meckern. Ich mache das super gerne. Ich liebe mein Auto, was mein Büro ist. Es geht von Podcast-Interviews über Messen organisieren, mit Agenturen sprechen, Events organisieren. Wir haben das Barrels & Bees Programm zum Beispiel, was es in Deutschland gibt. Trips nach Schottland organisieren. Dann haben wir Displays für Supermärkte jetzt entwickelt, die gerade ausgerollt werden. Da war ich mit beteiligt. Auswahl von Limited Editions bin ich sehr eng beteiligt. Teilweise auch Pricing werde ich als quasi. Unsere Abteilung ist sehr klein. Wir sind zu zweit, beziehungsweise zu 2,5. Mein Chef betreut die sogenannten Incubation-Marken bei Bacardi. Da gehören also alles das, was Entwicklung ist und Potenziale hat. Das sind die sogenannten Incubation-Marken. Da gehören die Single Malls mit dazu. Was kennt man denn dann noch? Da ist zum Beispiel mein werter Kollege Yukon noch, der Angels Envy macht. Das ist auch eine Marke in dieser Abteilung. Und dann ist mein Kollege Philipp noch und das war's. Das ist die komplette Truppe und im Prinzip exklusiv auf Whisky arbeitet Philipp ein bisschen mit mir. Mein Chef René, der hier mit gegrüßt ist, der wird sich das garantiert auch anhören. Und ich exklusiv im Prinzip auch 100% auf den Single Malts, genau. Wir haben Videos entwickelt für Amazon, Shop-Entwicklung, sogenannte, ich musste lernen, was ein Wobbler im Supermarkt ist, falls das jemand weiß. Das sind diese Dinger, die am Regal rausstehen. Solche Dinge haben wir entwickelt mit QR-Codes. Ist die komplette Bandbreite. Und ich unterstütze natürlich meinen Außendienst und mache Tastings im Spezialitätenhandel und Whisky-Shops, manchmal auch in Supermärkten, je nachdem, was für ein Level die haben. Alles.
Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig an. Also da wird hier nicht langweilig.
Oh Gott, ich habe Instagram vergessen. Instagram. Natürlich, Social Media. Das ist natürlich auch einer meiner großen Teile, genau. Ja.
Sehr cool, sehr cool. Und was hat dich so, also wie bist du denn generell zu dem Beruf gekommen? Oder, ich meine, du wachst da nicht morgens auf und bist Brand Ambassador oder so. Also da gibt es ja vielleicht einen Weg hin. Also was hat dich da, wie bist du hingekommen zu dem Beruf, den du jetzt hast?
Ich weiß nicht, ob es da einen klassischen Weg hinzu gibt. Also ich komme ursprünglich selbst aus einem erweiterten Marketingbereich. Ich habe als Screen Designer und Art Director für unter anderem für Porsche, Mercedes, Lufthansa und so weiter gearbeitet, für sehr viele Automobilmarken in Deutschland. Bin dann danach, so wie es, ich glaube, die meisten Leute arbeiten zuerst in der Gastronomie und haben dann einen vernünftigen Beruf. Grüße gehen raus an meine Gastrofreunde. Bei mir war es genau andersrum. Ich hatte zuerst einen vernünftig erlernten Job und bin dann in die Gastro gerutscht und bin da dann hängen geblieben, was ich jederzeit wieder so machen würde. Es war eine der besten Zeiten meines Lebens, aber es war wirklich ein unfassbarer Zufall. Habe das dann irgendwann durchgezogen und bin dann 2014, als in Eberfeldi das Besucherzentrum eröffnet hat, war ich eine der ersten Barkeeper-Gruppen international oder mit dieser Gruppe, die da eingeladen waren, sich das anzuschauen. Wir waren irgendwie zu zehnt.
Okay.
Genau, und da habe ich entschlossen, das will ich auch mal machen.
Okay.
Also ich habe dort die Leute kennengelernt. Ich habe damals Matthew Cordina, meinen internationalen Kollegen kennengelernt. Gary Fraser Campbell, der damals für Duas zuständig war, der mittlerweile nicht mehr bei uns ist. Das Land und die Leute, die in der Distille arbeiten. Und Scotch war immer so mein Favorite, mit dem ich mich abseits neben des Bartendings viel beschäftigt habe. Und dann habe ich gesagt, wenn ich irgendwann mal schaffe, für die Marke zu arbeiten, das wäre großartig. Und dann hat es noch jahrelange gedauert. Und vor 4 Jahren knapp hat mein Chef dann angerufen, Andi, ich habe einen Job für dich. Das ist eine Friss- oder Stirb-Entscheidung. Das ist der Auftrag. Und dann wurde ich erstmal Trade Ambassador. Okay. Das heißt, Full Portfolio für alle Marken bei Bacardi, aber regional begrenzt und sehr gastrolastig. Also Gastroschulung, Hotel, Personal geschult. Und dann habe ich gesagt, aber was macht ihr denn mit euren Single Malts? Und die Antwort hieß, nichts, absolut gar nichts. Okay. Wie viele ja wahrscheinlich der Leute, die zuhören, wissen, ist auf den Marken eigentlich bisher seit 2014 immer nur so am Rande was passiert. Die waren so da, wurden auch viele Sachen wurden mehrfach umgestellt irgendwie bereits, also viel experimentiert. Und dann aber vor 2 Jahren hieß es dann plötzlich, es gibt tatsächlich eine Single Malt Position. Und schön, dass du da bist. Ich glaube, du wärst der richtige Mann dafür. Und dann habe ich keine Sekunde gezögert und habe gesagt, nehme ich.
Kann ich verstehen. Das hätte ich nicht genauso gemacht. Ja. Cool, und ich finde es interessant, weil wie du sagst, also bei mir war es zum Beispiel so, ich war erst in der Gastro tätig und habe da quasi während dem Studium und so weiter und darüber hinaus dann noch gearbeitet und habe jetzt einen halbwegs anständigen Beruf, genau. Aber cool, ich finde das super, ich finde das total cool, wenn es auch mal ein anderer Weg ist oder wenn es mal nicht so geradlinig läuft. Ich finde das super interessant. Und wenn du jetzt so auf Messen unterwegs bist zum Beispiel, findest du das, hast du rein subjektiven persönlichen Empfindungen jetzt, ist es für dich, also wenn das für dich so ist, bist du lieber privat auf der Messe oder bist du lieber jetzt beruflich auf der Messe? Bezogen auf Whisky-Messen natürlich.
Ich glaube jetzt mittlerweile nach ich habe davor auch jahrelang BCB als Bartender mitgemacht. Mhm. Wer das nicht kennt, den Barkonvent in Berlin, eine der größten Barmessen der Welt. Ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr privat auf eine Messe gehen. Okay. Weil ich fühle mich hinter einem Tresen, hinter der sogenannten Barriere, sehr wohl mit meinem Space, mit meinem Safe Space, sag ich mal, in das nicht im Gedränge stattfindet. Und macht das extrem viel Spaß, dieses Wissen abrufen, Socializing, Kommunikation, den Leuten Spaß bringen, den Leuten die Marken näher bringen. Ich bin aber auch ganz ehrlich, bin nach 3 Tagen bin ich auch echt komplett durch. Also weil der Lärmpegel, wenn man das permanent hat, gerade BCB war bisher auch immer heftig. Interwhisky ist, glaube ich, auch so ein gutes Beispiel, obwohl das mitunter eine der spaßigsten Messen ist, aber der Lärmpegel, den man so gar nicht aktiv wahrnimmt, wenn man dann so 3 Tage und wir haben dann meistens noch Side-Events und Tasting und so weiter, das nimmt man dann erst am Tag danach richtig wahr und dann ist man einfach komplett durch. Deswegen, also privat, ich gehe ab und zu mal gerne auf eine Automesse. Techno-Klassiker in Essen oder so, schaue ich mir mal gerne an. Solche Geschichten, ja.
Als Ausgleich dann.
Ja, ja, genau, zum Schlender.
Das ist interessant, aber ich hatte das fast vorhergesehen, weil ich habe mit mehreren Leuten schon gesprochen, die auch beruflich auf die Messen gehen müssen, ganz oft. Und die sagen auch, wenn du halt so viel diese ganzen Eindrücke mitnimmst und wenn du so viel diesen Lärm hast und du bist ja dann auch vor Ort die ganze Zeit, dann hast du halt irgendwann diesen Overkill und dann gehst du eher woanders hin, wenn du nur Privatzeit hast. Kann ich auch nachvollziehen.
Ja, das ist bei uns dann immer so ein bisschen... wir haben natürlich, also ich habe jetzt auch den Luxus, dass ich Agenturen habe, die mich supporten, aber am Ende des Tages bin ich halt auch die standverantwortliche Person, aber halt gleichzeitig auch der allererste Ansprechpartner. Das heißt, wenn es dann mal für Presse, für Blogger, für Influencer, für die Leute von der Messe und dann natürlich halt für die Gäste, die alle da sind, oder jetzt wie auf der Interwhisky, wenn wir internationalen Besuch mit Matthew und Stephanie, unserer Masterblenderin, bin ich natürlich auch als Host noch für die gleichzeitig verantwortlich. Und du bist eigentlich die ganze Zeit nur so ein bisschen am Hin- und Herschauen. Dann haben wir Unterstützung von unserem Caterer, Cateristic, also die Jungs, die unseren Stand betreuen. Da kommen natürlich auch ab und zu mal Fragen auf. Die machen einen mega Job, aber wenn es dann mal so tiefer ins Detail geht, dann muss man da gucken. Und der Kopf ist einfach die ganze Zeit so... Und dann musst du den Plan natürlich noch im Kopf haben, wenn du noch Zeitpläne einzuhalten hast. Das ist schon, absolut. Das ist schon tough.
Das glaube ich dir, ja. Das hört sich auf jeden Fall so an. Ich glaube, da bin ich, also ich bin, glaube ich, froh, dass ich einfach nur privat auf die Messe gehen kann, dann ein paar schöne Stunden habe und dann abends irgendwann dem Lärm wieder entfliehen kann und dann ist alles wieder gut.
Als Gast hat man halt immer die Wahl. Das ist das Schöne.
Das ist richtig, ja, das ist richtig. Weil du kannst schlecht um 12 Uhr sagen, boah, nach einer Stunde, ich bin fertig, ich gehe nach Hause.
Ja.
Genau. Ja, aber trotzdem war es natürlich super viele Eindrücke. Das ist schon cool. Und auch cool, dass du die Gelegenheit hast, auf die Messen zu gehen, dass du nicht quasi irgendwie nur als Betrieben sagt, in deinem Zimmer sitzen musst und dir Strategien überlegen musst und so weiter und so fort, sondern dass du halt in deinem Job die Möglichkeit hast, mit Menschen in Interaktion zu kommen und diese Gespräche zu führen.
Das ist ja auch super wichtig. Das ist am Ende des Tages, ist das ein People's Business. Wir machen das für die Leute, für die Whisky-Nerds, für die Whisky-Begeisterten, für die Whisky-Einsteiger, Enthusiasten, Schottland-Reisenden. Und am Ende des Tages geht es mir immer ein bisschen darum, wenn ich ein bisschen Emotionalität in den Menschen auslösen kann, sei es über meine Person, über mein Wissen oder einfach nur über die Marke selbst, dann habe ich einen einigermaßen soliden Job gemacht, wenn die Spaß haben. Und das hatten wir auch vorhin schon ganz kurz mal angerissen. Das ist das, wo sich, glaube ich, und das ist sehr angenehm in Deutschland, dass alle, und da gehen die Grüße raus an alle meine Brand Ambassador-Kollegen, die für die anderen Marken arbeiten. Ich glaube, wir sind alle erstmal dafür da, dass die Kategorie Scotch und Whisky an sich erweitert und dann natürlich spezifisch auf unsere eigenen Marken. Aber da gibt's ja wirklich überhaupt kein Gehete oder keine Ellbogen oder so, sondern wir lieben ja alle das Produkt. Wir gehen alle super gerne in andere Destillen auch rein und probieren quer, was die anderen machen, wo sind die technischen Feinheiten und so weiter. Und das trägt einen ja dann selber auch weiter und bringt einen auch weiter.
Absolut, das finde ich auch schön, dass es so ein Miteinander gibt und kein Gegeneinander. Das ist, also ich meine, Squatch kann davon nur profitieren.
Auf jeden Fall.
Super. Cool, super schöne Eindrücke. Dann würde ich sagen, wir rutschen mal rüber in die zweite Frage. Und zwar, wenn man jetzt so die Liste an Brennereien ansieht, die du vertreten darfst, sind ja doch ein paar richtig coole dabei. Auch eigentlich welche, die, also es sind alle cool, nicht falsch verstehen, aber so manche, die einem auch am Anfang, wenn man jetzt so in die Whisky-Welt einsteigt, zum Beispiel Aberfeldy, finde ich, es ist so, also viele Leute haben den einfach im Schrank stehen, einen Standard davon. Gerade wenn sie auch nur noch am Anfang sind oder wenn sie halt nur wenige Flaschen zu Hause haben. Das ist, glaube ich, viele kennen das einfach und das ist, finde ich, ein super wichtiger Job, um den Leuten da einfach einen Einstieg zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite habt ihr aber auch zum Beispiel Royal Black Bruckler bei euch. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, weil ich ihn aussprach, ist der Horror. Leute, die meinen Podcast hören, wissen das.
So
Ich weiß nicht.
meistens sind die Brennereien gar nicht. Also es gibt, wir haben einen so einen Zungenbrecher mit Craig Ellachie, das ist aber wirklich, wenn man es weiß, wie es ausgesprochen wird,
Ja.
eigentlich super einfach. Royal Bruckler geht eigentlich auch. Da haben es andere mit ihren Quellen, ich schiele nach Artbeck und Vanhaeren zum Beispiel, die
Ja.
haben es dann schon wesentlich schwerer. Das ist noch
Auf jeden Fall. Und abgesehen davon, ich meine, es ist echt manchmal ist es unangenehm, weil ich spreche irgendwie sechs Sprachen, aber bei der Aussprache von Brennereien
sechs
kam, bin ich voll
Sprachen.
in,
Respekt.
tatsächlich, ja. Ja, aber gut, andere Geschichte. Wenn wir aber erstmal Royal Bruckner nehmen, einfach als Referenz, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, vor ein paar Jahren haben noch nicht viele darüber gesprochen, also zumindest jetzt in der Whisky-Bubble oder in den Nerds an sich. Liegt in den Highlands, 1812 gegründet, wenn ich mich nicht ganz täusche, und Produktionsvolumen von ungefähr 4 Millionen Litern. Das ist eigentlich ja schon, es ist nicht übertrieben mega viel, ist aber auch nicht gerade wenig und ich habe so das Gefühl, dass es bei vielen Bloggern, bei vielen Nerds in der Bubble lange nicht so auf dem Schirm war. Und dann weiß ich nicht, ich weiß wirklich nicht, woher das kam, aber das war mein Gefühl. Letztes Jahr plötzlich habe ich vermehrt einfach damit bekommen, dass die 12er Standardabfüllung plötzlich einfach überall war und dass alle wirklich diesen probiert haben, gesagt haben, ey, was ist hier passiert? Das ist so eine geile Abfüllung. Wieso? Woher? Was? Und die Frage habe ich mir auch gestellt und ich habe den Hype nicht kommen sehen. Also ich glaube, niemand hat den Hype kommen sehen. Zumindest niemand, mit dem ich gesprochen habe. Und auch, dass es so positiv war, dass wirklich, es waren die überwiegende Zahl an Menschen hat gesagt, das ist wirklich ein absolut geiler Whisky, absolut geile Abfüllung, vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis, super. Wir lieben den Stoff. Und was würdest du denn jetzt sagen? Klar, es ist eine subjektive Ansicht, aber ist der Hype zu Recht da? Also ist es tatsächlich auch für dich ein Produkt, wo du sagst, ja, die Brennerei an sich sollte deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als das, was sie vielleicht vor ein paar Jahren noch bekommen hat.
Das sind gefühlt 50 Fragen in einer Frage.
Dafür bin ich bekannt.
ich versuche, jetzt versuche ich mal was mir garantiert nicht gelingen wird, aber ich schiebe es mal vorne weg, versuche mir mal kurz zu fassen. Also wir haben 2014 quasi die Last Great Malts rausgebracht. Dieses Konzept ist aber auch schon wieder komplett über den Haufen geworfen. Darüber reden wir im Prinzip nicht mehr. Das war wie so ein bisschen der Arbeitstitel, mit dem wir rausgebracht sind. Da waren eben alle unsere Brennereien dabei. Fokus auf Aberfeldy, Craig Ellachie, dann eben Royal Bruckler, Zevran und Ardmore. Man darf aber nicht vergessen, dass alle unsere Brennereien nach wie vor immer noch hauptsächlich für die Blending-Industrie arbeiten. Und selbst bei Aberfeldy der kleine Teil nur, das verschiebt sich so langsam, aber nach wie vor noch der kleine Teil für Single Malts abgefüllt wird in Deutschland. Sind wir da relativ gut situiert, weil wir der führende Markt seit letztem Jahr sind, möchte ich einmal kurz anmerken, glaube ich, in Europa für die Single Malts von Bacardi. Und Royal Bruckler war da immer so ein bisschen, ich möchte es nicht Sorgenkind nennen. Ich finde es eigentlich mitunter die spannendste Destille bei uns, weil sie geschichtlich extrem viel zu bieten hat. Also das Marketing da ist relativ einfach, weil man braucht kein Marketing, weil die Story ist da. 1812 gegründet, es ist A, über 200 Jahre alt, die älteste Brennerei von uns, dann Captain William Fraser, der sie gegründet hat, ein sehr witziger Charakter, ein sehr liebevoller Pain in the Ass, möchte man ihn nennen, der lange seine Steuern nicht bezahlt hat. Und dann gab es ein Hin und Her mit King William IV., bis der dann seinen Stoff mal probiert hat und hat gesagt, komm, ich gebe dir das Royal Warrant. Dadurch zahlst du aber bitte endlich mal deine Steuern. Das ist sehr verkürzt. die Story. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann wurden wir halt mit Royal Bruckler die allererste Single-Mode-Brennerei, die das Royal im Namen tragen durfte, wo ich übrigens einmal kurz aufklären möchte, das Royal im Namen tragen dürfen, weil die Diskussion hatte ich gestern irgendwo auf einem YouTube-Kanal, glaube ich, in den Kommentaren. Das Royal im Namen tragen dürfen heißt nicht automatisch, dass man das Royal Warrant hat und andersrum, sondern es sind zwei verschiedene Dinge. Aber die gehen meistens einher. Also wenn du Royal Bruckler heißt, hast du ziemlich wahrscheinlich oder zu 100% auch das Royal Warrant, aber du kannst auch ein Royal Warrant haben, ohne Royal im Namen tragen zu dürfen, weil davon gibt es ja nur drei Stück. Loch Naga und die dritte verrate ich nicht, weil die weiß meistens keiner und die ist seit 1985, glaube ich, zu. Wer es weiß, gibt es Kommentare, wo man reinschreiben kann? Kann man da irgendwas gewinnen? Ich glaube nicht. Ne?
Leider nicht. Du kannst ein Angebot machen.
genau, und das war immer so ein bisschen unser Sorgenkind. Craig Gallicky und Altmore haben wir von Anfang an auf 46 Volumenprozent, Non-Chill-Filtration und ohne Farbstoff abgefüllt. Wir haben auch ein Commitment zu unseren Age-Statements. Das wird bei uns immer zumindest die innerpolitische Policy oder Lage, dass wir sagen, es gibt immer Age-Statements, es wird keine NAS-Whiskys geben. Auch der einzige, den es gibt, das ist US White Label, weil der klassisch schon immer kein Age-Statement hatte. Und Royal Bruckler war so ein bisschen dazwischen. Aberfeldy war relativ klar, weil du selber auch gesagt hast, sehr smooth, einsteigerlastig. Das Segment war klar, da ist 40%, lässt sich relativ leicht erklären, weil du bist halt mit 46% nicht mehr im Einstiegssegment. Und Royal Bruckler war immer relativ teuer, weil wir hatten sehr wenig davon. Wir sind tatsächlich knapp unter 4 Millionen Liter, 3,8, 3,9. Okay. Und dann ist das immer so ein bisschen hin und her gewabert, war verhältnismäßig teuer, hatte aber nur 40 Volumenprozent, dadurch aber gefärbt und wusste nicht so richtig, wohin. Und dann hat man eben vor 2 Jahren gesagt, es war tatsächlich nämlich schon vor 2 Jahren, komm, wir gucken da nochmal komplett rüber und gleichen das Produkt Craig Gallicky und Altmore vom, jetzt nicht vom geschmacklichen Style, aber von der Aufmachung her an. Man hat tatsächlich nach knapp 6 Jahren die komplette Flasche nochmal geändert, den kompletten Auftritt nochmal geändert. Das ist auch erstmal ein Statement, das muss man wollen, weil das kostet auch erstmal unfassbar viel Geld, auch wenn man Bacardi heißt. Und das Liquid ist komplett neu, abgesehen vom New Make Spirit. Der New Make Spirit ist noch exakt der gleiche, aber die einzelnen Age Statements sind jetzt klarer definiert. Der 12er mit dem Sherry Oloroso auf 46%, schöne kräftige dunkle Farbe. Beim 18er haben wir ein absolutes Novum auf dem Markt. Das ist ein sogenanntes Palo Cortado Finish. Da sind wir aktuell die einzige Firma, die einzige Brennerei, die Palo Cortado als Standard abfüllt. Und jetzt gerade launchen wir den 21-Jährigen mit Palo Cortado, Sherry Oloroso und PX Finish. Genau. Und dann ist diese Serie wieder komplett und das hat halt gerade bei dem 12er, ich glaube, der liefert ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich bin nicht derjenige, der das bewertet natürlich, weil ich da voreingenommen bin. Aber ich glaube, für das, was der kann, für die Power, die der liefert, 46%, ist der schon mit knapp Mitte 50 Euro, liefert der schon gut ab, definitiv. Und ja, Palo Cortado hat dann eingeschlagen, war unter anderem auch ein Whisky-Botschafter letztes Jahr. Die Höchstpunktzahl an den neuen Whiskys, die rausgekommen sind, das hat natürlich einen schönen Abstrahlwert geschaffen. Und jetzt hat sich das Ansehen der Distille um 180 Grad gedreht.
Ja.
Das war die Kurzfassung.
Also es ist interessant zu hören, dass da tatsächlich einfach auch dann nochmal ein Umdenken passiert ist und dass man so das mal in den Haufen geworfen hat, so die Struktur, wie sie war und sich dann neu rangewagt hat. Es ist ja immer ein großer Schritt. Ne? Also es ist ja egal, ob das jetzt Bacardi ist oder ob das eine kleine Brennerei ist, die independent ist oder ob das ob das ein Independent Border ist, wenn man die Sachen, die Struktur, die man hat, einfach ändert, dann ist es immer ein großer Schritt, finde ich zumindest. Umso besser, wenn es funktioniert. Also, und ich glaube, da habt ihr definitiv den Nerv getroffen, also da alles richtig gemacht. Ich habe den 12er probiert, ich habe den 16er tatsächlich noch nicht im Glas gehabt bisher, leider.
Den 18er,
aber, ja. Den 18er, ja, meine ich, genau. Ja. Genau. Sorry, genau. Aber der 12er ist mega. Also, und genau wie du schon gesagt hast, ich glaube, ich hatte eben nochmal geguckt, irgendwas ab 55 Euro, also Mitte 50, wie du gesagt hast, ist ein total faires Preis-Leistungs-Verhältnis, kann keiner was sagen. Und ich finde, du hattest gesagt, er ist, glaube ich, ist er gefärbt oder, nein, oder so? Jetzt nicht, gell? Genau.
Ab 46% färben wir nicht mehr.
Okay. Ja, also die Farbe ist ja schon, ist schon brutal eigentlich, finde ich toll. Also,
ja, das stimmt. Also es war auch wirklich, als ich ihn, ich habe den vor 2,5 Jahren das allererste Mal im Sommer auf der Terrasse probiert, was eigentlich so im ersten Moment so gar nicht so das Ambiente, ja, für so einen Whisky ist. Und ich habe den aufgemacht und ich weiß auch noch genau, wer dabei war, Frank von Tanqueray. Schöne Grüße auch an der Stelle. Und wir hatten den so offen, Flasche offen, kurz auf dem Tisch stehen, so für 5 Minuten, haben uns auch hin und her unterhalten. Und irgendwann, wenn du draußen sitzt auf der Terrasse und aus der Flasche raus, der Duft der Flasche kommt, wir waren so, okay, krass, was ist denn da eigentlich los? Und da habe ich den zum allerersten Mal probiert und hat mich auch wirklich vom ersten Moment an komplett überzeugt. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass... kann man mir jetzt glauben, natürlich bin ich immer ein bisschen voreingenommen und am Ende des Tages bin ich auch ein Marketingmitarbeiter offiziell, mhm, aber ich habe Stephanie gerade vorletzte Woche, also Stephanie McLeod, unsere Maltmasterin, erst vorletzte Woche wieder gesehen und am Abend gegessen und so weiter, und bei uns intern ist die Diskussion halt wirklich immer, können wir qualitativ noch einen Schritt nach oben gehen, beziehungsweise, also ich meine, das ist ja auch subjektiv, ist 46% jetzt eine bessere Qualität als 40, kann man jetzt drüber streiten, das ist anders, aber zumindest ist es in der Außendarstellung, mehr Volumenprozent wird eindeutig immer mit mehr Qualität gesehen, klares Commitment zu den Finishes, keine Filtration und kein Farbstoff, und wir überlegen in alle Richtungen immer in diese Richtung. Ich finde das schon ein sehr großes Statement, wenn man dann sagt, als Firma Bacardi oder John Lewis & Sons, dass man sagt, komm, nach 6 Jahren, wir reißen das komplette Produkt nochmal komplett ein. Aber wir haben eigentlich einen sehr guten Whisky an der Hand. Was können wir denn machen, dass es besser funktioniert und sich dann dazu entschließt? Das ist ja auch am Ende eine Preisfrage natürlich. Wenn du 6% hochgehst in einer mittelgroßen Brennerei, ist jetzt keine große, ist aber auch keine kleine, es schwankt irgendwo in der Mitte. Du verlierst schon, das muss man schon wollen am Ende des Tages, weil du füllst einige Flaschen weniger ab, auch wenn es in der Flasche selbst 6% nur sind, in Anführungsstrichen, wenn man das hochrechnet. Genau, das ist schon eine Entscheidung und da bin ich auch sehr froh, dass das bei uns so gehandhabt wird.
Das stimmt, ja, das ist, ich glaube, der Endkonsument, ist, wenn man sich nicht damit groß beschäftigt an sich, ist es, hat man das gar nicht im Blick oder gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn ja, wie viel Liter im Endeffekt, dann 6% mehr sein können, also im Gesamtvolumen, das ist schon eine Menge. Ich finde aber auch gut, dass ihr da bei den 46% gelandet seid, dass man da nicht noch höher geht, weil die Erfahrung, die ich immer mache, wenn ich Freunde da habe, die jetzt noch nicht so viel Whisky getrunken haben oder die generell nicht so viel Spirituosen trinken, da aber gerne mal probieren möchten, da kann ich denen eigentlich kaum was einschenken, was jetzt nicht, also 40% ist bei den meisten schon, was, der hat 40%, und 46% ist bei vielen schon, boah, 46%. Und wenn du jemand was hinstellst, das 50% hat, was ja eigentlich noch, ja, ganz blöd gesagt, moderat ist. Also ich habe auch Abfüllungen hier im Schrank, die haben 64-65%, ist auch kein Problem. Das könntest du denen halt nie hinstellen. Deswegen ist es, glaube ich, schon sehr gut, wenn du gerade, weiß ich, 12er bei euch, ist vielleicht tendenziell einer, der auch, weil er vom Preis her auch der günstigste ist, den man sich einfach mal mitnimmt zum Probieren als Einsteiger, dass man da eben nicht überfordert wird von dem Alkoholvolumen am Ende. Das ist schon eine gute Entscheidung.
Ja, das ist ganz witzig, dass du das sagst. Ich habe in meiner Verwandtschaft eine ältere Dame, also, ah, du mit deinem Whisky, das ist viel zu stark. Die Dame trinkt gerne Contro auf Eis. Contro hat 40 Volumenprozent und unfassbar viel Zucker. Das ist so, ich denke mir immer so, über was reden wir hier so? Das ist sehr witzig tatsächlich. die Diskussion immer, weil sie immer sagt, das ist viel zu stark. Und ich denke mir so, du trinkst genau das Gleiche. Und noch mit dem ganzen Zucker mit dabei. Nichts gegen Couture, Couture, weil es ist manchmal sehr lecker.
Sehr gut, ja.
Ja, so hat sich bei uns halt so ein bisschen so die Abstufung, wie du auch selber vorhin gesagt hast, wir haben für das Einstiegssegment, um sich ranzutasten, gibt es die Elberfeld Core Range mit 40 Volumenprozent. Mal schauen, wie lange das noch Bestand hat. Augenzwinker. Danach gibt's die sogenannte Rotwein-Finish-Serie bei Elberfeld. Die hat immer 43 Volumenprozent, wo wir dieses Jahr 18 Jahre Bulgari und 15 Jahre Napa Valley haben. Und dann, wenn man dann noch weitergehen möchte, hat es ja die sogenannte Exceptional Cask-Serie, wo ich immer sage, das ist die persönliche Spielwiese von Stephanie und ihrem Team, wo die im Prinzip durchdrehen können. Ich habe übrigens, ihr könnt das leider nicht sehen, der Tino kann das sehen. Ich habe einen 20 Jahre alten Eberfeldi Exceptional Cask im Glas mit 54,1 Volumenprozent für dieses schöne Interview. Und das gibt's halt auch. So, also ja, die Bandbreite, die wir da bieten, und diese Exceptional Cast, die gibt's in Deutschland, ist die sehr stark auf Elberfeldi bezogen, die gibt's aber tatsächlich über unser komplettes Portfolio. Also es gibt Royal Ruckler Exceptional Cast, Craig Ellicke Exceptional Cast, es gibt Aldmore, tatsächlich Macduff, Devrin habe ich bisher noch keinen gesehen, aber gibt's mit Sicherheit auch. Und so entwickelt sich halt, und das ist halt das Learning, das wir jetzt die letzten Jahre seit 2014 gemacht haben, in welche Richtung entwickeln sich die Marken. Am Anfang hat man gesagt, wir schmeißen die komplett auf den Markt, schauen erstmal, was passiert. Und jetzt hat man gesagt, okay, jetzt kristallisiert sich raus, die Marke ist mir das und das, die Marke ist mir das und das, die Marke ist mir das und das, auch wie das Lokal sich dann angeht. Deswegen haben wir ja zum Beispiel Oldmore nicht mehr in Europa offiziell, sondern nur noch in Asien, weil sich halt herauskristallisiert hat, hier ist halt Elberfeldi und Craig Ellicke. Und weil wir halt aktuell nicht genug haben, ist halt in Asien Oldmore dafür wesentlich erfolgreicher.
Ich finde das super interessant, weil ich dir jetzt nämlich als nächstes genau das vorschlagen würde. Ich wollte dir gerne Oldmore gegenüberstellen, jetzt gegenüber von Royal Bruckler. Speyside, 1896 gegründet, also fast 100 Jahre später eigentlich, wenn man sich mal bedenkt. Output von 2,9 Millionen Liter, was ja dann echt nicht so viel ist am Ende des Tages. Also ich hoffe, dass der Output stimmt, was ich sage. Ich habe mich
das ist ein bisschen mehr und bisschen mehr, okay. Ändert sich demnächst auch, weil Oldmore wird gerade vor ein paar Wochen haben wir den Spatenstich zur Verdopplung quasi gemacht.
Sehr cool. Und es ist, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, weil also ich habe dieses Jahr einige Oldmores im Glas gehabt und dieses Jahr im Sinne von 2022, also nicht, dass man einen falschen Eindruck bekommt, ich trinke nicht jeden Tag. waren auch independent abgefüllte Sachen dabei natürlich, aber auch das war eine Brennerei, die lange mir vorbeigegangen ist. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass es so coole Abfüllungen gibt und dass man da so viel mitnehmen kann. Also wenn ich jetzt höre, dass es nur noch in Richtung des europäischen Markt gerade nicht mehr bedient werden soll, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wieso? Also was gibt es denn da für Gründe dahinter?
Also tatsächlich machen wir das schon seit Ende letzten Jahres nicht mehr. Und wir hatten jetzt, im Fachjargon nennt man das die Allokation. Das heißt, die Menge an Flaschen, die am Ende im Markt landen, also in Deutschland, war bei Oldmore bei uns auch nie so hoch. Es gab vor 4 Jahren mal noch einen 25-Jährigen. Als ich bei Bacardi angefangen habe, gab es Gerüchte. Ich glaube, ich habe einmal eine einzige Flasche gesehen. Okay. Mittlerweile habe ich eine, aber um mal die Menschen da draußen zu beruhigen, die musste ich auch mit meinem Bacardi-Gehalt bezahlen. Nein, das macht nur Spaß. Habe ich mir tatsächlich auch irgendwie besorgt, weil wir selber keine mehr hatten davon, weil das Zeug einfach super rar ist. Und tatsächlich ist aber Oldmore meine Lieblingsdistille. Und als ich dann vor 2 Jahren angefangen habe und meinen allerersten internationalen Call mit den Herrschaften in Schottland hatte, war wirklich so, ich war super gehypt auf diesen Job und dann so, ja, geil, und endlich kann ich da mal hin und Oldmore, cool, meine Lieblingsbrennerei mal besichtigen, weil ich stand bisher nur vor verschlossenen Toren. Und das ist ja wirklich kein Witz, das allererste, was die mir im Call gesagt haben. Andi, total schön, dass du das jetzt zu 100% in Deutschland machst für uns. Wir müssen dir aber eine schlechte Nachricht, es wird ab sofort Outmore nicht mehr in Europa geben. Es gibt natürlich noch Restbestände, wenn ihr jetzt auf Google geht und so weiter und in den Shops. Aber wir offiziell haben nichts mehr und bekommen auch nichts mehr. Das heißt, alle Flaschen, die ihr in irgendwelchen Shops findet, waren entweder schon da oder wurden über irgendwelche Zweitwege gefunden. Bitte, bitte fragt mich nicht, wenn ihr irgendwelche Exceptional Casks findet. Ich weiß meistens nicht, um was es sich dreht, aber ich kann es rausfinden.
Okay. Ja, ich find's schade. Ich find's schade. Ich hatte eigentlich jetzt gehofft, ich könnte das ja über einiges probieren, aber gut, es ist ja, also ich habe mal geguckt, es sind schon ein paar Sachen noch zu haben, klar, also es ist noch was auf dem Markt, aber schade, dass nichts mehr nachkommt auf jeden Fall.
Was ich sehr empfehlen kann, wenn ihr eine Hand an den Altmore Spirit of Speyside Festival 21 Jahre bekommt, der Gewinner in der Kategorie, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Speyside 21, was ist das, 18 bis irgendwas, glaube ich, oder um 20, hat, glaube ich, 2 Jahre hintereinander diese Kategorie quasi für sich entschieden. Das ist schon wirklich sehr gut. Und mein, ich kann es nicht mehr All Day Drum nennen, weil dafür ist er jetzt zu rar. Der Altmore 18 wäre, glaube ich, so wie du mich vorhin nach dem Bier gefragt hast, wäre das wahrscheinlich, müsste ich mich für einen Whisky entscheiden, würde ich bei Altmore 18 wahrscheinlich landen.
Das ist gut zu wissen. Und alle, die es jetzt hören, bevor ihr eine Flasche gekauft habt, dürft ihr keine kaufen.
Ja, genau. Und zack, sind sie weg.
Zack, sind sie weg, genau. Ja, gut zu wissen, dann kann man auf jeden Fall nochmal schauen. Und wie gesagt, bei mir blutet so ein bisschen das Herz und finde ich schade, falls du irgendwann mal wieder mit jemandem zusammensitzt, kannst du gerne sagen, hier, der Tino hat gesagt, das ist echt schade. Der ist ganz traurig jetzt.
Ja, ich kann dir sagen, es ist niemand trauriger als ich.
Ich glaub's dir.
ich glaube, ich bin tatsächlich auch, es gibt eine nette Dame in Glasgow, das ist die Head of Archive bei uns, Jackie Sargent, die ich im September besucht habe, quasi für Bacardi im, sag ich mal, in der westlichen Hemisphäre. Es gibt ein Archiv in Miami, da wird hauptsächlich Bacardi natürlich, alte Flaschen gesammelt, Dokumente gesichert, aufgearbeitet, geschichtlich aufgearbeitet, und dann hier in Europa ist das in Glasgow mit Fokus auf die Malts und natürlich auch Bombay, Martini und so weiter, ist das auch das Archiv da. Und mit der habe ich mich unterhalten und habe mir das Altmore-Archiv mal angeguckt und ich meinte so, du wirst es nicht glauben, aber ich glaube, ich habe mehr Altmore, als ihr hier stehen habt.
Geil.
Verrückt. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und sie hat mir auch ein Angebot gemacht, falls ich irgendwann mal in Geldnöte komme, sollte ich ihr sagen, wenn ich meine Altmore-Sammlung auflöse.
Wenn du ein paar Jahre in Rente gehen willst, dann
ist das eine Lösung.
Nee, cool. Ich finde es aber generell cool, dass es so ein Archiv gibt, wo dann so Sachen aufbewahrt werden. Das ist toll.
Es ist super spannend, vor allem, weil zum Beispiel Dewars auch eine Geschichte nach Deutschland zum Beispiel hat. Weil also die Geschichte besagt, dass Dewars den sogenannten Whisky Highball erfunden hat. Also Scotch Soda, mehr oder weniger. Vielleicht nicht erfunden, aber waren die ersten, die den wirklich nach draußen getragen haben und wie so ein Signature Drink, würde man das heutzutage nennen. Und in Deutschland tatsächlich ich glaube, es war ein Taunus, eine Mineralwasserquelle gekauft hat. Ich meine, es war Rossbacher.
Okay.
Und da gibt's halt noch Dokumente und da gibt's so kleine Münzen, die so Kalender sind, die man so drehen kann, also so ein Scheibenkalender, der so groß ist wie eine Münze, Dokumente, Bierdeckel, Glaswaren und so weiter. Und das wird da halt alles gesammelt. Und dadurch, dass die Marken erst seit 1996, 98 zu uns gehören, ist natürlich diese Arbeit sehr, sehr wichtig, weil wir davor keine Bestände haben, weil in den 50er, 60er Jahren hast du die Sachen halt tendenziell eher verbrannt, bevor du sie aufgehoben hast, weil du dich denkst, was soll ich damit? Ja, und jetzt ist das halt wirklich, sehr viel wert, um die Geschichte der eigenen Brennereien am Leben zu halten.
Absolut, das ist eine sehr wichtige Arbeit. Ja. Das sehe ich auch so. Schön, dann würde ich sagen, wir sliden mal so ganz dezent in die dritte Frage rein. Und zwar, irgendwie ist es auch ein guter Übergang. Wir haben da schon so ein bisschen gerade drüber gesprochen. Und zwar, du korrigierst mich jetzt einfach mal, wenn das, was ich gleich sage, nicht richtig ist oder wenn es nicht deine persönliche Meinung ist oder wenn du was anderes dazu sagen willst. Als Whisky-Nerd bin ich oder war ich immer ganz froh, dass Deutschland ja so eine gewisse, ich sag's einfach mal, so eine liebevolle Nähe einfach so Schottland hatte. Das heißt, dass man kam immer ganz oder kam relativ einfach die letzten Jahre an Abfüllungen aus Schottland ran und ja, man hat auch so das Gefühl gehabt, dass der deutsche Markt so ein wichtiger Referenzmarkt oder innerhalb des europäischen Markts jedenfalls für viele Brennereien oder für viele Unternehmen einfach war und dass es schon wichtig war, die Abfüllung auch nach Deutschland zu bringen. Tendenziell habe ich so momentan das Gefühl, dass die Abfüllung und ein bisschen bestätigt vielleicht jetzt durch die Oldmore-Geschichte Richtung asiatischen Markt gehen, dass da ein großer Schwerpunkt drauf liegt. Kann ich persönlich verstehen, wenn es so ist. Es ist natürlich ein sehr, sehr großer Markt. Tendenziell ist, hast du auch schon vorhin gesagt, wir sprechen bei Spirituosen oder bei Whisky in dem Preissegment jetzt ja von absoluten, von Luxuskonsumgut. Das heißt, theoretisch brauchen wir es nicht, um zu leben. Es ist unser Luxus, wenn wir es kaufen. Und das geht natürlich nur da, wo auch ein bisschen Wohlstand da ist. Und nur dann kann ich es mir auch kaufen, wenn ich es mir leisten kann. Und das ist ja, der asiatische Markt wächst ja auch in die Richtung so ein bisschen. Und da sind viele Leute da, die bedient werden möchten. Und Spirituosen sind, das weiß ich von meinem Cousin, der momentan gerade dort arbeitet, sehr geschätzt. Und habe auch lustige Geschichten schon gehört von, ich weiß gar nicht, das glaube ich schon mal erzählt, ob man das so groß erzählen darf, von großen Unternehmern, die tatsächlich eines der Privatflugzeuge dann bereitstellen und wirklich Angestellte haben, die Whisky einkaufen sollen in der ganzen Welt, damit sie dies halt da auf dem Markt nicht gibt, damit sie haben können, weil sie eben das schätzen, weil es so wichtig ist und weil sie das halt dann natürlich zeigen wollen. Also nicht der nächste Jet, sondern die nächste Abfüllung und so weiter und so fort. Genau. Und deshalb kann ich das schon in gewisser Weise verstehen. Aber jetzt mal die Frage an dich, du bist ja da in der Hinsicht wirklich Insider. Ist es denn wirklich so, ist der asiatische Markt interessanter, ist er wichtiger geworden als der europäische Markt und welche Rolle spielt überhaupt der deutsche Markt an sich noch für ein großes Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Bacardi? Bezogen auf Whisky.
Also, ja, schon klar. Mhm. Das ist auch wieder eine sehr vielschichtige Frage. Mhm. Also um einmal dieses Luxussegment Frage, dass da haben wir vielleicht in Deutschland so ein bisschen die Wahrnehmung schon verloren, würde ich sagen. Und das meine ich gar nicht böse, weil selbst eine 18-Euro-Flasche Tours White Label ist ein Luxusgut, wenn man es global betrachtet. Das ist einfach so. Bei uns war jetzt, um das mal Stück für Stück aufzudröseln, die Entscheidung mit Oldmore war einfach, es hätte zwei Varianten gegeben. Entweder man sagt, man versucht mit allen Marken alle Länder zu beliefern, was aber dazu führen würde, dass quasi jede Marke permanent eine Out-of-Stock-Situation hat, weil wir einfach nicht hinterherkommen. Wir sind zum Beispiel mit Aberfeldy, Oberkante, Unterlippe. Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb. Die Distille ist wirklich so. Die Distille ist zweimal im Jahr ganz kurz mal aus. Ansonsten produziert sie komplett durch und so sieht es mit den anderen Destillen auch aus. Wir sind am absoluten Kapazitätsmaximum. Wir könnten ein paar Milliliter noch raussqueezen, wenn wir wollen würden. Das würde aber wahrscheinlich auf die Qualität gehen. Also hat man sich dazu entschieden, dadurch, dass wir relativ spät, sag ich mal, mit unseren Marken um die Ecke gekommen sind, 2014, und ich ja vorhin gesagt habe, man hat dann erstmal so alles so irgendwie hingeworfen, hat mal geguckt, was passiert. Das ist sehr, sehr basic gesprochen, aber so, dass man es versteht. Und dann hat sich halt eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ein bisschen rauskristallisiert, okay, die eine Marke funktioniert halt da deutlich besser, weil Oldmore halt ein sehr leichter Whisky, den japanischen Whiskys vom schottischen Style vielleicht mitunter am nächsten komme. Ich hoffe, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Halt sehr leicht, sehr fruchtig, sehr grasig, sehr parfümiert. Und alles andere ist halt schon eher so, funktioniert halt in Europa und bei manchen Sachen gibt es Überschneidungen. Und dann hat man halt gesagt, die Arbeit für dieses kleine Team, was wir sind, und es sind echt nicht viele, die weltweit auf den Single Malts arbeiten, die kannst du an, das sind vielleicht 20 Leute und in Schottland im Marketing, da sitzen 5 Leute, die betreuen quasi den kompletten weltweiten Markt. Und dann gibt halt die Brand Ambassadore und eine Distille, funktioniert auch mit 10 Leuten im Mehrschichtbetrieb. Das sind nicht viele Leute. Und würdest du die einfach permanent an dieser Out-of-Stock-Situation und diese Diskussion, die du dann hast, mit jedem einzelnen Markt permanent, dieses Vor und Zurück, also hat man gesagt, wir fokussieren und priorisieren Erbefeldi ist Europa, USA und Asien. Das funktioniert in allen Teilen, noch zumindest. Oldmoor halt nur noch in Asien. Craig Gallicky dafür aber auch Fokus, starker Fokus Europa. Frankreich, Deutschland, UK sind da die wichtigsten Märkte. Und so ein bisschen USA. Und Joel Bruckler, dadurch, dass das jetzt noch verhältnismäßig neu ist, findet sich gerade so sein Weg. Genau, und Devlin hat nochmal so ein bisschen so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Und so hat sich das dann am Ende des Tages aufgedröselt, sage ich mal. Weil, wie gesagt, wir sind da einfach kapazitätstechnisch am Ende. Deswegen wird Oldmoor jetzt auch vergrößert. Oldmoor war relativ einfach, weil wer schon mal bei Oldmoor an der Buckley Road vorbeigefahren ist, die steht komplett frei. Die Brennerei, da konnte man einfach sagen, da ist ein Feld, da bauen wir so einen zweiten Kasten hin. Bei Aberfeldy, wer da schon mal vorbeigefahren ist, wird wissen, das ist ein historisches Gebäude. Da ist kein Platz, da ist eine Straße direkt davor, da ist ein Bach, also die Pitiliburn direkt daneben, unsere Quelle. Dahinter geht es einen Hügel hoch, das war's. Also du kannst da nicht einfach vier weitere Potstills irgendwo ranknallen. Deswegen haben wir da mal angefangen und so basteln wir uns das patchworkartig nach und nach zusammen. Und jetzt den letzten Teil deiner Frage zu beantworten. Also generell ist es so, dass in Europa der wichtigste Markt für Scotch an sich, über alle Marken gesehen, wahrscheinlich immer Frankreich sein wird. Das ist so die Benchmark. Bei uns jetzt Bacardi intern war das so, dass wir jetzt, seitdem wir jetzt vor 2 Jahren so richtig an den Start gegangen sind, auch mit mir dann jemand quasi hatten, der auf der Straße war, dass wir es innerhalb von 2 Jahren geschafft haben, Frankreich intern diesen Posten streitig zu machen und jetzt im permanenten Kampf sind, was uns natürlich in eine Luxusposition bringt, weil je mehr du natürlich verkaufst und da auch der Dank an alle, die gerade zuhören und meine Marken trinken. Je mehr die Nachfrage steigt, desto mehr habe ich natürlich an der Hand Argumente zu sagen, können wir mal hier einen Exception Cask haben, kann ich mal ein Tasting mit einem New Make Spirit machen, kann ich mal, bekomme ich davon auch mal ein paar Sachen, vielleicht mal was 30 Jahre und höher ist oder so. Und das kommt und so arbeitet man sich halt langsam an diesen Status ran. Das ist auch Company intern ist das eine Competition unter den einzelnen Märkten?
Das glaube ich. Okay, also, aber das heißt, nochmal so einfach auf Oldmoor bezogen, weil das ist gerade so griffbereit, das ist ja dann keine Entscheidung gewesen, weil der Markt jetzt größer ist und weil sich dann da verkauft oder so, sondern einfach, weil es vom Konzept her besser passt, weil man sich auch entscheiden muss, man kann nicht mehr alles bedienen. Deswegen hat man es quasi einfach aufgeteilt und gesagt, die einen bleiben hier, die passen mehr in das Gebiet, die anderen passen regional gesehen oder geschmacklich gesehen vom Profil her mehr nach Europa. Das sind also die Entscheidungen. Das ist also nicht die Entscheidung gewesen. Da ist einfach gerade super viel zu holen, also ballern wir alles rüber, auf Deutsch gesagt.
Es sind halt manche Faktoren sind relativ offensichtlich. Also wir haben halt gerade mit Oldmoor Deals mit anderen Companies zum Beispiel auch, weil Oldmoor sehr viel in die Blending-Industrie geht, nicht nur in unsere eigene Blends, sondern auch in andere Blends, weil Oldmoor als sogenannter Top-Dresser-Whisky angesehen wird. Und das heißt, das ist so ein Whisky, der viele Whiskys miteinander verbindet und wichtig ist für ein Gesamtkonstrukt. Eine weitere Brennerei wäre Linkwood zum Beispiel, die so einen ähnlichen Status hat. Das ist so ein bisschen so das Blenders Liebling. Es sind ein paar Sachen, auf die werden immer zurückgegriffen und Oldmoor ist eigentlich immer dabei. Das heißt, das schmälert schon mal deine Möglichkeiten. Dann kommen so Sachen, dass, ach, ich muss dich nicht anlügen, es gibt so eine Provinz in ich glaube, in Vietnam war das, irgendwie im Norden von Vietnam. Da ist das Wort Bucky, wenn man so Bucky ist. Ich meine, es war Vietnam, ich könnte es jetzt nicht unterschreiben. Dann heißt das so ein bisschen, man hat finanzielles Glück. Das ist wie wenn man so, man wünscht sich das jemand, wenn man so Bucky hat. Und das Wort steht halt auf der Flasche drauf. Und irgendwann hat das tatsächlich dazu geführt, dass wir, sag mal, warum liefern wir eigentlich gerade so viel Oldmoor nach Vietnam? Und dann hat da irgendjemand wirklich Telefonhörer in die Hand und sagt, was ist denn da los? So, ja, warum verkauft ihr auf einmal so viel Ordner von jetzt auf gleich? Ja, irgendwie hat das mal angefangen und es wurde teilweise da wirklich in Clubs getrunken, zum Beispiel. Krass. Also der Ordner 12, weil halt dieses Wort da draufsteht. Seitdem ist das dort halt, die Absatzzahlen sind halt tierisch nach oben gegangen. Und dann ist es am Ende Nachfrage, Angebot. Eine relativ einfache Rechnung. Und dann, wie gesagt, anstelle permanent alle Leute zu enttäuschen, sagst du halt, priorisierst du. Ja. Dafür kriege ich jetzt halt in Deutschland und meine Kollegen in Frankreich und UK halt mehr Möglichkeiten auf Elberfeldi, Craig Gallicky und in Zukunft Roy Bruckner. Dafür komme ich halt nicht mehr an Ortmau ran. Das war halt der Schweinedeal, den ich eingehen musste.
Ja. Gut, aber es ist eine unternehmerische Entscheidung, die man durchaus verstehen kann. Und solange ihr auch noch einiges für uns da lasst, ist ja alles gut. Sehr schön. Cool, sehr informativ auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei der vierten Frage angekommen. Die vierte Frage ist immer so ein bisschen humoristisch zu sehen. Oft aus der Kategorie, stell dir vor oder was wäre wenn. Da habe ich mir natürlich auch was, hab ich auch was vorbereitet für dich. Und ich würde sagen, ich spanne dich jetzt mal nicht auf die Folter. Ich lege einfach mal los. Da du das Glück hast, dass du so viele schöne Brennereien repräsentieren darfst, habe ich jetzt mal die böse Frage aus der Kategorie Was wäre wenn für dich rausgesucht. Und zwar meine Frage. Was wäre denn, wenn du aus allen Brennereien, die du repräsentierst, oder wir nehmen jetzt einfach mal die fünf Stück, die du genannt hast, wenn du nur eine einzige Eigenschaft jeweils von der Brennerei mitnehmen oder retten könntest. Also stell dir vor, wirklich nur eine eigene Eigenschaft, die das ist, was die Brennerei besonders macht, nur das dürftest du quasi von der Brennerei retten oder mitnehmen. Könntest nur das safen, was wären so diese fünf Elemente, die du, oder fünf Charakteristika oder wie auch immer, was wären das, diese fünf Sachen, die du retten würdest?
Charakteristika oder geht es auch um Gegenstände oder
generell?
Bei Elberfeldi ist es wirklich sehr, sehr einfach. Da sind es wirklich die Leute, weil wer schon mal da war und wer auch mal hin möchte, darf mir gerne auf Instagram schreiben und ich arrangiere was mit Gary. Gary ist der unfassbarste Whisky-Nerd, den es gibt. Der kennt gefühlt in jeder Brennerei in Schottland, der ist 32, jede Beule, ist super geil vernetzt, hat alles studiert, was man im Spirituosensegment studieren kann, braut sein eigenes Bier zu Hause und Gary steht für mich wirklich für Elberfeldi. Gary ist aus Elberfeldi, wohnt auch da und arbeitet bei uns als Brand Home Ambassador. Das heißt, er betreut alle Gruppen und koordiniert die ganzen Touren und so weiter. Und das ist wirklich spektakulär mit ihm oder mit Luke oder mit Craig oder mit irgendjemand von den ganzen Leuten, die Touren machen, da eine Tour zu machen, weil das einfach, ich meine, es hat mich dazu gebracht zu sagen, ich möchte irgendwann mal für diese Marke arbeiten. Und ich lache wirklich. Also vorletzte Woche war ich da, letztes Jahr war ich dreimal da. Ich lache wirklich Tränen und ich halte es auch nicht länger als eine Woche aus, weil meine Bauchmuskulatur nicht mehr so gut ist, in dem Alter das noch auszuhalten. Das sind wirklich so herzliche, so wundervolle Menschen. Würde ich in Elberfeldi was safen, wäre das auf jeden Fall das Team. Bei Craig Gallicky fasse ich mich ein bisschen kürzer, da sind es definitiv die Warm-Tubs, weil die Warm-Tubs stehen für Craig Gallicky wie eigentlich für keine andere Distille, auch wenn in letzter Zeit die meisten Leute tendenziell eher über Dolwini reden, weil Dolwini ja 2012 die wieder zurückgebaut hat und den ursprünglichen Charakter wieder, ich glaube 2012 war es, den ursprünglichen Charakter wieder zu erlangen. Und wir hatten die halt seit 1891 quasi permanent drin, weil wir halt, wir sagen im Englischen immer, Craig Gallicky ist ein bisschen so stubborn, so ein bisschen krummelig, witzig, manchmal so, und wir ziehen die Sachen halt einfach durch. Und der allererste Whisky-Blogger seiner Zeit, Alfred Bernard, hat in seinem Buch 1896, glaube ich, geschrieben, es ist halt oldschool, obwohl die Brennerei damals komplett neu war. So, dann meint halt so, das ist kompletter Oldschool-Style, den er macht, kein Mensch macht das so. Und wir haben es halt irgendwie durchgezogen. Deswegen, da sind es die Warm-Tubs. Jetzt muss ich überlegen, gehe ich mal zu McDuff, zu Devron, würde ich tatsächlich, da mag ich die Landschaft ganz gerne, auch wenn das im hinteren Teil so ein bisschen rougher ist. Ich mag das sehr schön da am Meer, ich mag die Luft da, ich mag einfach so das Ambiente, wenn es da abends ist, weil so an der See, schön am Flussdelta des Deverens, das ist so wirklich so das Außenrum und die Natur. Und bei Roy Brackler, die Eigenschaft, ja, es ist bei Roy Brackler, es ist die Geschichte einfach so, 1812, allererster schottischer Royal Single Malt, ich glaube, das spricht für sich. Da sind ja auch noch das Cawdor Estate, was man besichtigen kann, was ja auch riesig ist und noch eins der letzten Castles ist, die auch noch wirklich bewohnt werden, von, ich glaube, Oktober immer bis März oder so, von Lady Cawdor. Das gehört einfach die Geschichte und das Ganze drumherum gehört einfach zu Roy Brackler dazu. Und dann bei Aldmore, boah, da fällt mir das am schwersten. Bei Aldmore finde ich, ist es eigentlich so die Technik eigentlich.
Okay.
Obwohl das für mich ein extrem emotionales Produkt ist, aber das trifft halt nur auf mich zu. Ich kann auch verstehen, wenn jemand mit Aldmore nichts anfangen kann. Für mich ist das ein absolut faszinierendes Produkt, weil du hast halt die Stills, die eine bestimmte Form haben und theoretisch müsste das, was da rauskommt, komplett anders schmecken, aber es schmeckt halt so, wie es schmeckt und das liegt halt einfach daran, an der Hitze, der Temperatur. Und dann guckst du dir halt Aldmore an. Ich weiß nicht, warst du schon mal da zufällig?
Nee, noch nicht.
Es ist halt jetzt nicht schön, ist jetzt nicht Evergreen, ne? Es ist halt so eine Wellblechpappe, so ein Klotz in der Landschaft, weil das in den 60er Jahren auch einmal komplett platt gemacht wurde, die alte Destille, und dann halt einfach so ein Klumpen oben drauf gebaut. Aber die Technik, die da drin passiert und die Feinheiten, und gerade wenn du Craigellachie mit Aldmore vergleichst, die ja sehr nah beieinander sind, beide Speyside, die können aber halt technisch nicht weiter auseinandergehen und geschmacklich auch nicht weiter auseinandergehen. Ja. Und eigentlich müsste es aber genau andersrum laufen. Also eigentlich müsste aus der einen Destille mehr das aus der anderen Destille rauskommen und umgekehrt, aber es ist halt nicht so. Und wenn du dir das halt genauer anschaust, alleine mit den beiden Brennereien an der Hand, im Vergleich kannst du so viel lernen, wenn du jetzt nicht tagtäglich am Destillieren bist und da jetzt so extrem tief im Thema drin bist. Deswegen ist es bei Aldmore definitiv die Technik an sich. Ja.
Cool. Das ist super, super interessante Punkte auf jeden Fall. Und aber schön, dass ihr schon, also so scheint es mir zumindest, dass dir das Persönliche bei dem Ganzen noch immer sehr wichtig ist. Ne? Und du sagst, du willst zum Beispiel bei Aberfeldy das Team, dann ist das ist ja super, also ganz tolle Eigenschaften, wenn man das auf jeden Fall wertschätzt, dass die Menschen, die dahinter sind.
Das ist mittlerweile für mich, also würde ich dich jetzt nach Aberfeldy schicken zu Gary, Craig, Luke und so weiter, dann ist das ist für mich wirklich, als würde ich dich zu meinem Bruder schicken oder zu einem meiner besten Freunde oder so. Das fühlt sich für mich wie nach Hause kommen an, wenn ich da bin, weil ich werde da mit offenen Armen empfangen und wir sind wirklich wie kleine Kinder. wir hüpfen da rum, wir machen nur Blödsinn, wir lachen die ganze Zeit und zwischendurch arbeiten wir halt auch ein bisschen und es ist einfach so nett. Ich mag das Essen da immer. Ich liebe Scotch Eggs, ich weiß, die können es alle nicht mehr sehen, aber ich feiere die Scotch Eggs, die da in der Destille immer machen. Das hat so ein schönes Gefühl von Heimat und nach Hause kommen.
Ja, das ist sehr interessant, weil die Leute, wenn die das jetzt hören, können die dich ja nicht sehen, aber ich kann dich ja gerade sehen. Und immer, wenn du davon von Aberfeldy sprichst, da hast du einen sehr, sehr glücklichen Eindruck einfach. Also du bist wirklich glücklich in dem Moment, das merkt man einfach. Schön.
Das ist auch wirklich so, ja. Also wir lieben uns, es gibt ein Bild, das werde ich dir irgendwann die Tage mal posten, da sitzen Matthew, Gary und ich auf einer Couch im Craigellachie Hotel, das war vor 2 Wochen und wir haben alle drei rote Köpfe und das kann jetzt auch keiner sehen, wir lehnen so nach hinten und wir lachen nur noch Tränen, weil es einfach, da waren wir schon den ganzen Tag irgendwie zusammen und wir natürlich total müde bei so einem Trip. Dann hast du natürlich auch immer ein straffes Zeitprogramm und bist der Host für deine Gäste, die du dabei hast. Und wir lachen so viel da immer, weil wir nur Scheiße in der Welt
haben. Mega. So muss es sein.
Ja, deswegen ist das immer wunderschön, da hinzukommen.
Schön, schön, schön. Von meiner Seite aus sind wir jetzt bei der vierten und letzten Frage angekommen gewesen. Ich weiß nicht, hast du dir eine Frage an mich zufällig überlegt? Weil du hast jetzt quasi die Gelegenheit, wenn du magst, kannst du mir auch eine Frage stellen, quasi sowas zurückgeben, wenn du magst. Hast du dir was überlegt? Hast du eine Frage?
Ich finde tatsächlich, weil das jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, was wir ja vorhin rausgefunden haben in unserem kleinen Chat, den wir ja davor hatten, dass wir beide sehr Basketball begeistert sind. Deswegen, wenn wir beide jetzt ein für alle Mal die Goats-Frage klären, wer ist wirklich der Goat?
Das ist super schwierig, das ist super schwierig, weil ich bin ein super großer MJ-Fan, also wirklich, ich bin ein sehr großer Jordan-Fan, definitiv, aber ich muss auch gestehen, das erste große Basketball-Poster, was ich bei mir in meiner Wand hatte im Kinderzimmer, war einfach ein überdimensionales Poster damals. Oh, ich weiß gar nicht mehr, war das von der Basket oder so, das ist eine Zeitschrift, oder gab es da schon eine Game Time? Ich weiß es nicht mehr genau, welche Zeitschrift das war, in seiner Rookie-Saison, wo er quasi nach dem Draft oder dann klar war, wo er hinkommt, ein riesengroßes Poster in Echtgröße über, weiß nicht, wie viele Blätter das waren, drei, vier Zeitschriften musstest du dafür, glaube ich, kaufen, um es dann zu haben. Das hing ja halt über Jahre. Und LeBron ist einfach mega. Also auch, dass er jetzt die Scoring-Liste anführt, ist super toll. Ich gönne ihm alles. Ich finde, er wird zu oft gehatet tatsächlich. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, das ist mein super Lieblingsspieler ever. Aber ich würde zum Beispiel auch, wenn ich mich entscheiden müsste, mit wem ich mal ein Spiel mache, würde ich wahrscheinlich auch Dirk auswählen, definitiv. Einfach, weil er natürlich so eine Nähe da ist, ne, Deutschland und so. Aber ich finde, er bekommt zu viel Disrespect, der liebe James.
Gerade wenn man sich das ansieht, ich gehe selber nach Möglichkeiten zweimal die Woche Basketball spielen, für jeweils drei Stunden. Ja. Der Typ ist fast 3 Jahre jünger als ich, glaube ich. Er ist 38 jetzt, ne? Ja. Glaube ich, ja. Ich werde jetzt 41. Ja. Ich bin tot danach. Nach den 3 Stunden, der macht das einfach noch profitechnisch und sieht immer noch aus wie ein junger Gott. Und was hat der gestern 36 Punkte gemacht? 36, 38 Punkte? Das ist halt absolut absurd am Ende des Tages nur.
Ist es. Ist es auf jeden Fall. Also ich finde, heißt nicht, müssen wir wirklich klären, wer der Gurt ist, können wir nicht einfach sagen, beide sind krass geile Spieler und in ihrer Ära einfach die Spieler gewesen der Zeit. Also
ja, ich finde, also die Frage war ein bisschen gemein, weil weil im Prinzip wird man die nie klären können. Das ist immer, selbst MJ sagt ja immer, das ist unfair den Leuten in den Generationen vorher. Ich feiere zum Beispiel Larry Bird extrem.
Total, ich auch.
Weil der halt auch, wenn man sich die Storys so anhört, so, und ich habe den gerade noch so am Rande noch so mitgekriegt, so ein bisschen, der muss halt einfach einen unfassbaren Swag, und der hatte den übelsten Trash-Talk drauf, den es überhaupt gibt. Hat ein ganzes Spiel einfach mal mit der linken Hand gespielt und hat dir vorher noch angesagt, was er macht. da musst du schon wissen, dass du extrem gut bist, vor allem Ende 70er, Anfang 80er, bis in die 90er rein, wo das ja schon noch ein sehr, sag ich mal, afroamerikanisches dominiertes Spiel war, dann als Weißer vom Land, da dann einfach so aufzutreten mit Eier aus Stahl. Und er sah jetzt auch nicht wirklich super sportlich aus. Aber umso mehr feiere ich halt zum Beispiel auch Luka Doncic aktuell. Und absolut. Ich glaube, jetzt mit ich kann ja nicht mal sagen, LeBron ist auf dem absteigenden Ast, weil der liefert ja noch ohne Ende. Ja. Aber die NBA ist auf jeden Fall erstaunlicherweise sehr stark in europäischen Händen, aber die Qualität ist einfach aktuell unfassbar.
Also, das ist es.
Ich meine, jedes Team hat im Prinzip 1 bis 2 Superstars. Klar ist das noch ein bisschen durch die Social-Media-Kanäle ein bisschen gepusht. Das gab es halt früher nicht. Das ist schon unglaublich, vor allem.
Im Grunde hast du vollkommen recht. Also die Qualität ist schon mega gut momentan, das kann man nicht sagen, aber weil du gerade noch über Larry Bird gesprochen hast, ich kann mich erinnern, ich habe so einen total krassen Flashback gehabt. Ich weiß auch nicht mal, wie das Spiel hieß, aber ich hatte relativ früh einen Gameboy bekommen, als diese ganzen Gameboy-Geschichten auf den Markt kamen und so in Deutschland dann. Und ich hatte irgendwann mal ein Basketballspiel, frag mich nicht, wie das heißt, wo du... Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Das ist, wenn man sich so einen Gameboy vorstellt, der nur so grau oder so Töne hatte, also ohne Farbe. Und da konntest du immer Bird auswählen, auf jeden Fall. Und egal von wo du geworfen hast, der hat einfach immer reingetroffen. Das war so ein Game Changer, so ein fieser Cheat einfach zu benutzen, und ich habe ihn so oft gespielt.
Ja, Living Cheat Code, ja, definitiv. Aber vielleicht eine einfachere Frage ist, was glaubst du denn, wer Meister wird? Ich habe dann übrigens noch eine Frage, die wieder zurück aufs Thema kommt.
Ich kann es nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich würde mir so wünschen, dass irgendwann mal, ich sage das jetzt als jemand, der, ich sag dir erstmal, dass ich sehr leid geklagt bin bei meinen Lieblingsteams, dass sie einfach im US-Sport nie gewinnen. Wenn ich jetzt sage, dass ich Jets-Fan bin im Football, dann weißt du ganz genau, dass da einfach nie was geht. Nicht mal bei so einer Saison wie dieses Jahr, wo du denkst, ey, wir starten richtig gut und stehen irgendwann 6-2 da, wieder keine Playoffs. Und das Gleiche ist einfach bei NBA auch. Ich würde mich super freuen, wenn Oklahoma City Thunder mal wieder Meister werden würde oder aber dieses Jahr, ich habe kein Gefühl, ich kann es ja nicht sagen.
Die Oklahoma City Thunder sind ja im Prinzip die Seattle Supersonics, ne?
Supersonics, ja. Genau, ja. Ja, das war irgendwie ein komischer Change damals. Ja. Also ich habe Supersonics fand ich noch richtig geil. Auch die Trikots waren
ja, war mega. Oldschool. Detlef Schrempf, Sean Kemp, Gary Payton, ja. The Glove. Ja. Oh, das waren noch
verrückte Zeiten.
Ja, das waren noch Zeiten. Genau, und um jetzt mal wieder aufs Thema zurückzukommen. Trinkst du denn auch Whisky-Cocktails? Das trage ich in so eine Kerbe rein, die immer unter Whisky trinkt. Ja, immer ja, so. Ja.
Oh. Ich bin ehrlich, eher weniger.
Also hast du keinen Favoriten oder so?
Weiß ich nicht. Also nicht unbedingt. Ich bin ehrlich, wenn ich irgendwie so einen Spirituosen, ich nenne es ganz böse jetzt, Spirituosen-Mischgetränk trinken will, dann weiche ich meistens auf eine andere Spirituose aus, dann trinke ich einen Gin Tonic. Also das ist dann meistens so mein, man sagt ja mal, Psychos, die mögen Gin Tonic.
Fair enough.
Das ist so mein Ding. Also ich habe manchmal, glaube ich, das Gefühl, dass ich einfach Skrupel oft habe, obwohl Longdrinks und so weiter richtig geil sind, richtig geiler Longdrink oder Cocktail oder so, mindestens eine gleich geile Qualität und Existenzberechtigung wie eine super hochwertige Spirituose für sich, nicht ohne irgendwas, also gar keine Frage. Aber ich habe da oft Skrupel, da was zu mischen, also ich weiß nicht, das blutet mir das Herz.
Wenn ich das nächste Mal in Gießen bin, ich bringe dir mal drei Whisky-Drinks mit und dann zeige ich dir mal zwei, drei Handgriffe und dann läuft das auf jeden Fall.
Du bist herzlich eingeladen, dann ist hoffentlich auch der Whisky-Raum im Keller fertig und dann können wir auch...
Ein guter Bobby Burns, dazu muss man nicht mal shaken.
Okay.
Brauchst man nur drei Zutaten. Das ist ein großartiger Drink.
Ich verrate einfach nicht so viel. Ich lade dich einfach wirklich offiziell jetzt ein, wenn du in meiner Nähe bist, rufst mich an und sagst, hier, guck, ich bin da, da kommst du.
So machen wir das.
Und jetzt haben wir auch, ich glaube, die Hörer richtig strapaziert mit unseren Geschichten. Nein, Spaß. Ich will an der Stelle mal Danke sagen, dass du dabei warst. Es war eine super kurzweilige Aufnahme, super informativ. Vielen Dank, dass du so offen warst und auch über alles gesprochen hast und auch gleich Ja gesagt hast. Mega.
Ja, selbstverständlich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer über solche Möglichkeiten. Ich freue mich auch über Feedback. Wenn irgendjemand nochmal eine tiefergehende Frage hat oder so, wie gesagt, Instagram, E-Mail, whatever, könnt mir gerne schreiben. Ich versuche so schnell wie möglich immer zu antworten und so detailliert wie möglich. Manchmal verliere ich mich ja in meinen Antworten. Das ist ein Trick,
genau. Das ist nicht so gewollt.
Nein, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank. Sehr viel Spaß gemacht.
Super. Danke dir nochmal, dass du da warst. Mach's gut.
Danke. Ciao.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert die Glocke und verpasst so keine weitere Folge. Übrigens, wenn ihr möchtet, ihr findet den Podcast auch auf sämtlichen sozialen Medien, egal ob Instagram oder Facebook. Schreibt mich gerne an und gebt mir euer Feedback. Ich freue mich, mit euch in Kontakt treten zu können. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.